ich habe das Gefühl gehabt, ich versuche eine Haselnuss mit dem Föhn zu öffnen und föhne und föhne und die Nuss geht nicht auf. Also, und dann musste ich erstmal danach suchen, was ist mein Nussknacker.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Für diese Folge unseres Podcasts habe ich mit der Hamburger Schriftstellerin Karin Köhler gesprochen. Und zwar schon vor einigen Monaten. Wir haben uns Anfang Dezember letzten Jahres unterhalten. Und damit in dem Moment, in dem sie gerade nach langer Arbeit das Manuskript ihres Romans an den Verlag abgegeben hatte. Wahrscheinlich im Leben aller Schreibender ein sehr besonderer Augenblick. Karin hat bereits ihr Debüt hier bei Hansa veröffentlicht, den Erzählungsband Wir haben Raketen geangelt, der 2014 erschien. Danach war sie viel unterwegs mit diesem vielgelesenen Buch und begann dann irgendwann an ihrem Roman zu arbeiten, der Ende August bei Hansa erscheint, sehr besonders ist und den Titel Miro Loy trägt. Ich selbst wiederum heiße Florian Kessler und bin seit 2015 hier bei Hansa im Lektorat für deutschsprachige Literatur. Bei Karin interessierte mich damals im Dezember besonders, wie sie den Prozess der Arbeit an einem solchen zweiten Buch und das Hineinkommen in den sogenannten Literaturbetrieb empfunden hat. Aber wir haben auch über ganz andere Dinge gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Karin hat gerade mit etwas aufgehört, während der Podcast erst losgeht. Karin hat nämlich ihren ersten Roman geschrieben. Und das ist gleich meine erste Frage an dich, Karin. Warst du in sowas drin wie in einem Tunnel? Warst du weg von der Welt? Warst du jahrelang mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Schreiben? Das muss ja eine ganz merkwürdige Sache sein, wenn man so unglaublich lange an einer einzigen großen Arbeit richtig arbeitet.
Ja, also das ist schon was anderes als eine Erzählung zu schreiben, sag ich mal. Man verbringt sehr viel Zeit mit den Figuren und man hat dieses Gefühl, nicht so schnell mit etwas abgeschlossen zu haben, und man verspürt noch nicht so fort das Gefühl von Befriedigung oder also diesen Erfolg, wenn man sagt, ich habe es jetzt fertig gemacht oder so. Das kommt mir auch jetzt immer noch sehr unwirklich vor. Ich denke mal, der größte Teil der Arbeit liegt noch vor mir, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Du hast ja deinen ersten Erzählungsband bei Hansa und überhaupt dein richtiges Debüt, Wir haben Raketen geangelt, 2014 veröffentlicht, in der Herbstsaison, also jetzt vor 4 Jahren. Und war das dann so, dass du relativ bald schon wusstest, du wirst was Größeres schreiben, du wirst lange schreiben, du wirst einen richtigen Roman über hunderte Seiten schreiben? War das jetzt so, dass dich das jahrelang eigentlich beschäftigt hat?
Nein, überhaupt nicht. Also nachdem die Raketen rausgekommen sind, war ich erstmal sehr lange auf Lesereise und habe auch tollerweise sehr viele Einladungen ins Ausland erhalten. Also während dieser ganzen, ich sag mal, ersten 1,5 Jahre nach dem Erscheinen der Raketen war ich eigentlich damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Denn das ist ja unerwarteterweise doch mit sehr viel Aufmerksamkeit gesegnet worden, das Buch. Und ich hatte eigentlich eher so das Gefühl, ja, ich mache hier meinen kleinen ersten Erzählband und mal gucken, wie es dann weitergeht. Und auf einmal musste ich damit klarkommen, dass doch eine große Erwartungshaltung auch mir zugetragen wurde. Also ich habe mich so geflüchtet, dass ich erstmal Theaterstücke geschrieben habe danach und habe gedacht, ich muss erstmal wieder was zu sagen haben, bis ich mich an das nächste Buch rantraue. Und habe auch, es gibt ja so in der Literaturbranche so ein bisschen auch so einen Rhythmus, dass so Autorinnen so alle 2 bis 3 Jahre veröffentlichen, und dem wollte ich mich irgendwie nicht unterwerfen. Ich habe gedacht, ich muss erstmal muss mir was einfallen.
Das ist ja irgendwie infernalisch, dass erstmal ist dieses erste Buch so eine totale Hürde, auf die alle zugehen, und dann hat man das, und es ist in deinem Fall dann sogar was ganz Außergewöhnliches, nämlich tatsächlich irgendwie erfolgreich, dass viele Leute das sehr interessant finden, dass ganz viel passiert. Du hast gerade erzählt, wie oft du eingeladen wurdest alleine und so. Und dann gibt's immer wieder, das habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass das zweite Buch in Wahrheit nochmal eine Hölle in sich ist, weil man dann plötzlich tatsächlich rausfinden muss, was man jetzt eigentlich noch sagen will. War das alles viel schlimmer als beim ersten Mal?
Ja, na klar. Also
naja.
Die Erzählungen, die in Wir haben Raketen geangelt versammelt sind, die habe ich nicht geschrieben, damit sie veröffentlicht werden, sondern die habe ich geschrieben, weil ich Bock drauf hatte und weil ich was zu sagen hatte. Und darin liegt auch so eine bestimmte Form von, ich sag mal, Unschuld innerhalb des Literaturbetriebs. Also ich kannte auch keine Veranstalter, keine Kritikerinnen und ich war da echt grün hinter den Ohren, würde ich mal sagen. Und das war dann erstmal auch weg. Also die Unschuld sozusagen kommt ja nicht wieder, aber es ist fürs Schreiben wichtig, dass man so einen Zustand erreichen kann, der, sage ich mal, unabhängig ist. Ich arbeite sehr instinktgetrieben, intuitiv. Wenn ich schreibe, dann ist es so wie ein, ja, wie so ein Eintauchen in wirklich so einen Tunnel und ich weiß nicht, wie es geht. Und ich denke permanent, ich kann es nicht, ich denke permanent, ich bräuchte eigentlich bräuchte ich so eine Art Diplom oder einen Abschluss in so einer Schreibschule, wo ich dann hinterher rausgehen kann und sagen kann, so, und das kann ich. Und das Gefühl habe ich halt nicht. Hat man wahrscheinlich auch nicht, wenn man so eine Schule gemacht hat. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, gleich kommt die Literaturpolizei und will meinen Fahrausweis sehen und ich habe keinen.
Nee, das ist ein schönes Bild, aber ich kann dir versichern, dass, glaube ich, auch Leute, die von irgendwelchen Schulen kommen oder die aus ganz anderen Positionen starten, dass die sich auch, glaube ich, ganz oft sehr stark ähnlich fühlen. Aber was ich mich dann mal frage, ist das nicht ein ganz bisschen wie mit allen komischen Unschuldsfantasien und so weiter, die es ja in vielerlei Hinsichten gibt, dass man sich da immer nach sowas sehnt, was es in Wahrheit eigentlich nie gibt, weil ehrlich gesagt, Literaturbetrieb, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja irgendwie auch was Schlimmes, dass man plötzlich so umgeben ist von lauter komischen Polizeisachen und kontrolliert ist und eben nicht mehr so unschuldig und instinktiv schreiben kann. Aber ist das nicht irgendwie eigentlich was total Normales? Das gehört halt zu allen Berufen dazu und das ist ja, so funktioniert halt Kultur und es sind ja ganz viele Leute, die total enthusiastisch ihre Sachen machen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was der große Unterschied ist, außer dass du diese Leute und Verlage und so vorher halt nicht kanntest.
Ja, es hat auch was damit zu tun, dass man also Kreativität anfängt, sozusagen für sich auch wirtschaftlich auszubeuten, sage ich mal. Ne? In dem Moment, wo ich geschrieben habe, nur weil ich wollte und weil es aus mir raus wollte und ich nicht das Gefühl hatte, ich verdiene damit jetzt irgendwie Geld oder so, war es halt etwas, was so für sich stand. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich gehe einen Vertrag ein für ein zweites Buch mit einem Verlag, ohne dass überhaupt etwas davon schon aufgeschrieben ist oder so, begibt man sich ja auch in so eine Art Zone, wo ich sage, irgendwie das, was dabei jetzt rauskommt, das ist auch ein wirtschaftliches Ding. Und das war für mich ein Schritt, an dem ich doch ein bisschen auch zu knacken hatte, muss ich sagen. Und damit einher ging eigentlich so 2015, 16 habe ich mir große Fragen gestellt als Autorin, was habe ich zu sagen und was gibt es in dieser Welt noch zu sagen? Eine Welt, die sich viel schneller verändert, als ich schreiben kann. Die Themen, die sich offenbarten, waren für mich auf einmal drängender als alles, was ich vorher gemacht habe. Und ich wusste nicht genau, wie begegne ich dem als Autorin. Also Literatur zu schaffen braucht ja sehr viel Zeit und auch einen Abstand zur Welt. Mhm. Also sonst ist man ja eher, ich sag mal, journalistisch unterwegs oder so in dem, was man an Text fabriziert, wenn man die Welt so eins zu eins abbildet. Und in dem Moment, wo man sich fragt, wie kann ich das erhöhen, was ist daran interessant, welche Perspektive steht mir zu, als Autorin diese Welt zu betrachten? Wenn man sich diese Frage stellt und sehr zu Herzen nimmt, passiert es vielleicht jemandem so wie mir, mich hat das eine Zeit lang richtig gelähmt und gehemmt. Und ich wusste nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht das Werkzeug dazu. Ich habe das Gefühl gehabt, ich versuche eine Haselnuss mit dem Föhn zu öffnen und föhne und föhne und die Nuss geht nicht auf. Also, und dann musste ich erstmal danach suchen, was ist mein Nussknacker? Also, und ich hatte tatsächlich auch mit einem ganz anderen Stoff angefangen, 2015. Da hatten wir uns ja auch mal getroffen und länger drüber geredet. Und dann bin ich beim Schreiben, hatte ich auf einmal so wie so einen Störsender im Kopf. Hatte ich auch immer eine Stimme im Kopf von meiner jetzigen Protagonistin und hatte so die ersten Bilder da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh Gott, das nervt ja so. Also ich schreibe jetzt mal einen Tag das auf, damit ich das auch aus dem Kopf raus habe. Mhm. Und aus diesem mal einen Tag das Aufschreiben sind dann 80 Seiten in 3 Wochen geworden. Und auf einmal war mir klar, ich glaube, ich biege hier gerade links ab und das ist die Geschichte, die ich erzählen will.
Ja, und wenn es so losgeht, dann ist ja irgendwie alles richtig. Dann weiß man ja, dass man an was dran ist. Wir reden, glaube ich, heute noch gar nicht so richtig konkret über diesen Roman. Aber eine Sache kann man, glaube ich, ohne richtig viel davon zu erzählen, ganz blind sagen, dass der Roman auf jeden Fall viel, viel politischer und viel interessierter an politischen Geschehen und gesellschaftlichen Systemen ist, als das, was du davor gemacht hast, was auch auf jeden Fall auch nicht daran uninteressiert war, in keiner Weise. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da irgendwas bei dir passiert ist, das dich in diese Richtung noch viel weiter getrieben hat. Und eigentlich ist das ja ganz komisch, weil das, was du gerade beschrieben hast, war ja, dass du die ganze Zeit was nach was gesucht hast, wo du gerade nicht journalistisch arbeiten wolltest oder so tagesaktuell auf die Welt reagieren wolltest.
Also auf diese Welt und auch ihre Missstände zu reagieren, war mir auf einmal wichtiger, auch weil ich wusste, dass ich eine Stimme habe, die zumindest von einem kleinen Teil der Literaturbranche gehört wird. Also, und das ja auch eine Art Privileg ist, was ich gerne nutzen möchte, um aufzuzeigen, was aufzeigbar ist.
Es ist ja, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, was du so gemacht hast, du hast dich ja schon total früh einfach für Kunst, glaube ich, interessiert und dafür auch Kunst zu machen und dich irgendwie auszudrücken, um es mal blöd auszudrücken. Du hast ja Schauspiel studiert und du hast als Schauspielerin auch richtig gearbeitet, aber hast auch illustriert. Das machst du auch heute noch ganz viel, wie man sofort sehen kann, wenn man zu dir kommt. Du hast Performances gemacht und du hast eben auch geschrieben. Also ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Aber das war lange nicht so, dass du vielleicht das gesagt hättest, dass man damit irgendwie auch vielleicht politisch wirksam sein möchte oder so etwas. Das ist erst dazugekommen, oder?
Ja, es gibt in meinem Leben, würde ich sagen, fast wie eine Wellenbewegung. Also als ich Teenagerin war, war ich sehr politisch und sehr aktiv. Und damals hatte ich auch so den großen Traum davon, Schriftstellerin zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in einem Café hier in St. Pauli saß, im Café Geier. Ich hatte den alten Anzug aus den 60er Jahren von meinem Opa an. Ich trug seine Schuhe. Ich hatte mir Zigarillos gekauft in einem Kiosk und saß im Café Geier und dachte, ich werde mal Schriftstellerin. Ja, dafür müsste ich mal was schreiben. Und dann habe ich irgendwie auch angefangen, immer kurze Geschichten aufzuschreiben, aber ich bin immer nie über diese Anfangssequenz hinausgekommen. Ich konnte kein Ende finden. Ich wusste gar nicht, wo will denn das hin? Und von diesem, ich sag mal, allerersten Impuls, Geschichten erzählen zu wollen, bis hin zu meiner Ausbildung als Schauspielerin. Und dann habe ich später an verschiedenen Theatern in Festengagements gearbeitet. Und das hat eigentlich jede Art von Kreativität aus mir so rausgesaugt. Und alles floss nur noch in diese, es ist schon fast wie so eine Massenproduktion. Wenn man fest angestellt ist am Theater, kommt alle 6 Wochen ein neues Stück. Man ist, ich glaube, in meiner ersten Spielzeit habe ich 265 Aufführungen innerhalb von einem Jahr gehabt. Das war einfach Wahnsinn. Genau. Und ja, man geht irgendwann kreativ am Krückstock. Und als ich mich davon wieder gelöst habe, kam auf einmal alles andere auch zurück. Also auf einmal kam die Lust zu schreiben zurück und die Lust zu malen, zu basteln, zu performen. Und ich glaube, ich mag Geschichten erzählen. Und mir ist es manchmal egal wie, also ob es mit dem Körper ist, mit dem Wort ist oder mit dem Bild ist. Manche Dinge brauchen Worte, manche brauchen keine. So, und ja.
Du hast jetzt ein bisschen beschrieben, eigentlich zweimal das Gleiche mit diesem, mit dem Schauspiel, wenn man da plötzlich so richtig eben in den Betrieb auch reinkommt und einfach machen muss, wie am Fließband. Und ganz bisschen auch die Jahre nach dem Debüt, wenn man plötzlich eben auch einfach das abliefern muss und dann tolle Stipendien hat, aber trotzdem einfach von da nach da muss und sich verhalten muss und eben als Schriftstellerin richtig einfach so arbeitet, so Tagesgeschäft. Und jedes Mal war das, was dir gar nicht entsprach, was du eigentlich gar nicht wolltest, wenn du dich ausdrücken wolltest, wenn du was machen wolltest.
Ja, ich fand es irgendwie ehrlich gesagt wirklich erstaunlich, als ich so dachte, als ich wusste, jetzt kommt mein Buch irgendwann raus, hatte ich mich relativ, ich sag mal, sicher gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, zwischen mir und dem, was und dem Publikum, sozusagen dem Rezipienten, der Rezipientin, steht ein Werk und über das kann man reden. Es liegt außerhalb von mir. Zum ersten Mal in meiner kreativen Karriere lag es außerhalb von mir, weil als Schauspielerin bist du ja immer so eine Personalunion von, ich sag mal, das, was sich ausdrückt, das Auszudrückende und dem Instrument, das es ausdrückt. Und Und jetzt war so ein Buch da und ich dachte, damit bin ich einfach sehr geschützt. Aber es war eigentlich, letztendlich hat sich es genau andersrum angefühlt, denn als Schauspielerin auf der Bühne hast du immer den Text, der dich schützt, die Requisiten meinetwegen, das Bühnenbild, das Kostüm, die Regie. Und du stehst nie als Privatperson da, die Dinge vertritt oder so, sondern immer als eine Figur. Und als Autorin war ich auf einmal in Interviewsituationen oder auf Lesereise und war auf einmal immer ich. Das fand ich irgendwie schon merkwürdig, weil ich mich sehr nackt gefühlt habe.
Plötzlich warst du so eine öffentliche Person irgendwie.
Das war für mich echt
erschreckend. Wurdest du ausgedeutet.
Ja, total.
Mhm. Aber wenn du das genauso erzählst, ist es denn dann überhaupt was Erstrebenswertes? Wozu macht man das alles denn? Dass man jahrelang in irgendeinem Zimmerchen sitzt, so ein Buch schreibt, sich unbedingt ausdrücken will, ganz bestimmte Geschichten erzählen will. Vorhin hast du ein bisschen gesagt, als du gesagt hast, das soll auch politisch sein, dann hast du so gesagt, dieser kleine Teil des literarischen Zirkels, des Literaturbetriebs, der liest das dann ja und kann sich damit beschäftigen und so. Das ist ja total defensiv. Also dafür all das tun und sich nackt machen und all das geben, das wäre eine sehr kleine Forderung an Kunst, was du da eigentlich damit sagst.
Ja, ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also es war für mich schon sehr überwältigend zu erleben, dass wie viele Menschen ich erreichen konnte. Und vor allem zu erleben, wie groß die Altersspannbreite war auf manchen Lesungen. Auf manchen Lesungen saßen über 80-jährige Frauen neben 17-jährigen Jungs. Und dass ich die jetzt in einen Raum gekriegt habe mit meinen Inhalten, das fand ich, dafür bin ich immer noch wahnsinnig dankbar. Ich habe heute gerade zwei Frauen getroffen, die in meiner Straße so ein Geschäft haben. Und irgendwie haben die rausgekriegt, dass ich Karin Köhler bin. Und dann sind die fast ausgetickt und haben mir erzählt, wie sie eine Fernbeziehung geführt haben und sich abends meine Erzählungen am Telefon vorgelesen haben. Und wie das die so zusammengebunden hat. Und das fand ich natürlich, also solche Momente sind wunderschön. Und das ist nicht eine Eitelkeit, die von mir das wunderschön findet, sondern dass die Inhalte von mir so reisen können und Menschen berühren. Das Gleiche gilt für Übersetzungen, dass es eine türkische Ausgabe gibt von meinem Buch oder eine albanische. Also das sind ja, damit verbreitet es sich nochmal in andere Kulturräume. Und das ist wirklich bewegend. Und ich glaube total ans Geschichtenerzählen. Also ich glaube daran, dass das etwas ist, was dem Menschen immanent ist. Also es ist ja auch etwas, was der Mensch auf der ganzen Erde unabhängig voneinander entwickelt hat, in verschiedensten Kulturen. Und ich glaube, wir brauchen das, um uns zu bezeugen, dass wir da sind. Für mich ist es auch immer eine schöne Entdeckungsreise. Also ich bin jetzt an diesen Roman auch mit sehr vielen Fragen rangegangen. Fragen, die ich an die Figuren hatte, an meine eigene Fantasie hatte. Und es ist ein wahnsinnig privilegierter Beruf, weil ich die Zeit habe, mich mit meinen Inhalten auseinanderzusetzen, zwar ausschließlich mit meinen Inhalten. Und das hat man in kaum einem anderen Beruf, glaube ich, so extrem wie im Schreiben.
Wie sieht denn bei dir dieses Privileg ganz konkret aus? Ist das, es gibt ja tatsächlich, glaube ich, Leute, die mit sehr viel Freude und quasi lachend ihre Notizbücher vollschreiben und Ideen haben und die dann umsetzen und dann auch wieder was wegschmeißen und so. Und es gibt andere, die sich quasi die ganze Zeit selbst auspeitschen und um jedes Wort ringen und das Handtuch nochmal ausfringen und nochmal ausfringen und es geht ganz stockend vorwärts. Hattest du so einen richtigen Rhythmus beim Schreiben? Wie hast du das so von Tag zu Tag gemacht?
Mein Schreibprozess an dem Roman, der ist so, ich würde mal sagen, in eruptiven Phasen verlaufen. Also ich hatte, das habe ich vorhin erzählt, die erste Phase, in der ich so die ersten 80 Seiten mal so rausgehauen habe. Und die habe ich dann meiner Agentin gegeben und ich habe in die Mail geschrieben, ich will nur die Frage beantwortet bekommen, ist das was? Lohnt sich, dass ich das weitererzähle? Will man davon was wissen? Und es waren eigentlich gleich drei Fragen, aber das war so diese, ich wollte diese grundsätzliche Frage, soll ich daran weiterschreiben, geklärt haben. Dann habe ich den Text liegen lassen müssen, weil ich beschäftigt war mit einem Drehbuch, also aus einer Erzählung von meinem Erzählungsband Cowboy und Indianer heißt die Erzählung, habe ich zusammen mit einem Filmregisseur ein Drehbuch geschrieben. Wir haben da Drehbuchförderung bekommen, wir haben eine Produktionsfirma gefunden, die uns da unterstützt hat. Und damit war ich eigentlich beschäftigt, eine längere Zeit und noch mit einem Theaterstück. Und dann habe ich genau ein Jahr später eigentlich, nachdem ich diese ersten 80 Seiten geschrieben hatte, habe ich diesen Erzählfaden wieder aufgenommen. Und dann war ich wahnsinnig kritisch, natürlich. Also es hatte ein Jahr gelegen und ich musste erstmal auch wieder reinfinden und habe dann so gedacht, oh, was habe ich mir denn da ausgedacht? Das gibt's ja gar nicht. Und war wahnsinnig kritisch mit mir selber, habe dann aber gleich die nächsten 80 Seiten geschrieben. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das dann Arbeit ist. Also so, die sind mir nicht so leicht von der Hand gegangen wie die ersten 80 Seiten. Und innerhalb so einer Schreibphase habe ich eine sehr starke Routine. Also, dass ich meinen Tagesablauf möglichst gleich gestalte. Ja. Ich habe die guten Stunden, das sind die Vormittags- bis Mittagsstunden, das sind die, in denen ich sozusagen frisch bin oder Morgenstunden, in denen ich frisch bin sehr konzentriert bin. Und dann lässt das meistens so gegen 2 Uhr mittags nach und dann brauche ich eine Pause. Und dann am Nachmittag und Abend bin ich dann eher so jemand, der noch überarbeitet, also das, was er an dem Tag geschrieben hat. Oder wenn ich einen ganz guten Tag habe und alleine bin, also mit alleine meine ich nicht in meinem Beziehungskontext den Alltag verbringe, dann habe ich abends nochmal so ein Hoch, wo ich dann mich nochmal so in die Nacht rein peitschen kann, wenn ich möchte. Und,
das ist dann schon ganz schön viel.
Ja, das ist viel, aber ich bin auch jemand, ich schreibe nicht besonders schnell, habe ich manchmal das Gefühl. Ich zögere vielmehr, ich denke, ich zweifle.
Wie sieht das dann richtig auf der konkreten Seite im Dokument oder auf dem Papier aus? Gehst du immer wieder zurück und änderst und frickelst sozusagen? Oder geht es einfach ganz, ganz langsam, aber stetig voran? Weil das sind ja auch nochmal sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, das Zersetzendste und Schrecklichste sind ja vielleicht immer diejenigen, die quasi 3 Sätze auf dem Papier haben und dann 2 Stunden später noch 2, weil sie 7 Adjektive umgestellt und dann gestrichen und dann wieder hingestellt haben. Und für die diese Funktion bei Word fürchterlich ist, dass man vorwärts und rückwärts gehen kann und so weiter. Also bist du so eine richtige Technikerin, Fricklerin, oder ist es einfach sehr langsam und voller Nachdenken, was ich, glaube ich, von außen betrachtet das Angenehmere fände?
Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich sehr langsam vorwärts gehe. Ich habe auch Tage, wo es mir passiert, dass ich 3 Schritte vor und 2 zurück mache und denke, heute habe ich echt nicht viel geschafft. Aber der Drang sozusagen, also der Antrieb, das zu erzählen, was ich zu erzählen habe, der ist größer als der Perfektionismus sozusagen. Und ich denke immer, besser machen kann ich es immer noch. Hinterher. Ich wollte bei dem Roman auch, weil ich nicht wusste, wie lang ist das eigentlich, was ich da erzählen will. Und es hat mich dann immer weiter vorwärts getrieben und ich wollte irgendwann auch ans Ende gelangen und sozusagen das Gefühl haben, einmal durchgekommen zu sein durch die Geschichte. Weil das fand ich halt bei meinen Erzählungen, wenn ich da so einmal was fertig hatte, auch wenn es nur eine Rohfassung war oder so, das war ein sehr befriedigendes Gefühl und das wollte ich auch gerne erleben. Es hat einfach nur sehr lange gedauert mit diesem Roman. Und da hilft halt auch wirklich diese Tagesroutine, dass ich dann meinetwegen jeden Morgen aufstehe. Eine Zeit lang bin ich jeden Tag morgens joggen gegangen und dann habe ich, Tee getrunken und mich gleich rangesetzt. Und dann ist es so wie so eine Art Robotertum fast schon. Also ich mag da nicht zu viel Energie in meine alltägliche Handlung verpulvern, die ich lieber ins Schreiben stecken könnte, so.
Lass mich noch eine letzte Frage dazu stellen.
Schon eine letzte?
nein, nur dazu, keine Angst. Obwohl das ja wahnsinnig interessant ist, weil man das ja von außen wirklich immer nur als seltsames Endprodukt sieht und sich gar nicht genau vorstellen kann, wie das eigentlich alles abgelaufen ist und all diese zehntausenden Stunden, die dahinter liegen und die bei, glaube ich, wirklich so vielen Leuten so unterschiedlich sind. Das finde ich schon an sich einfach faszinierend. Und was ich dann immer besonders faszinierend finde, ist, dass ja die allermeisten Texte, die wir zurzeit lesen, auf den gleichen
gleichen Computern geschrieben werden, auf denen auch so unendlich viel Ablenkung und andere Dinge verlockend sind. Und dass ich mir auch vorstelle, dass das teilweise fürchterliche Kämpfe sind, wenn du sagst, Routinisierung und ganz bestimmte Rituale und sonst soll bitte gar nichts sein. Und gleichzeitig schreibst du auf so einem Ding, auf dem es von BBC über Spiegel Online, über Facebook bis was weiß ich wohin, voll ist mit Ablenkungsmails. Ist das nicht alleine schon unglaublich schrecklich und kompliziert?
Ja, das ist es. Also man muss da eine Lösung für finden.
Und hast du sie gefunden?
Nö, die ist immer anders. Also ich habe viel in Griechenland recherchiert für meinen jetzigen Roman und da war ich dann manchmal in so einer Taverne, wo ich mit Absicht das WLAN-Passwort mir nicht habe geben lassen und habe da gesessen und 4 Stunden am Stück konzentriert gearbeitet und dann war auch irgendwie, da war ich wahnsinnig produktiv in so einer Zeit. Und natürlich, wenn ich zu Hause bin, in meinem Arbeitsraum, dann ist die Verlockung, irgendwie zwischendurch mal das Mailprogramm aufzumachen oder irgendwie Nachrichten zu lesen oder so, die ist wahnsinnig groß und beeinflusst natürlich sofort. Auch es passiert mir manchmal auch, wenn ich was recherchieren will. Ich will eigentlich nur was nachgucken auf Wikipedia und aus Reflex klicke ich dann noch irgendwas anderes an und dann landet man wie in so einem Schneeballsystem irgendwie sonst wo und ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich eigentlich nachgucken wollte. Das ist natürlich irgendwie, damit muss man umgehen lernen, glaube ich. Jeder hat da ihre eigenen Methoden. Florian, wollten wir nicht eigentlich über das Lektorat reden?
Wir wollen hier über alles sprechen. Alle Themen kommen vor. Wir haben ja tatsächlich dein großes Lektorat dieses Jahr gemacht. Und du hattest also eine erste Version bereits jetzt vor vielen Monaten inzwischen und hast die hier in den Verlag geschickt. Und dann habe ich wiederum lange gebraucht, wie Lektoren das immer tun, glaube ich, und dir irgendwann was zurückgeschickt im Sommer. Und das war wirklich eine Version, in der, glaube ich, gar nicht ganz, ganz grundsätzlich am Text gerüttelt wurde, weil der total toll ist. Aber wo ich auch versucht hatte, wahnsinnig viel dir einfach zurückzugeben und ganz, ganz viel zu kommentieren und reinzuschreiben und Anmerkungen zu machen und so. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an dieses Gefühl, als ich diese Mails an dich abschickte, dass ich auch dachte, boah, das ist jetzt aber wirklich, das ist wie so eine riesige Kopfnuss, weil du hast da so viel Zeit und Liebe und Energie und Enthusiasmus reingegeben und dann kriegt man sowas mit so hunderten Anmerkungen, roten Strichen, man kriegt ein rotes Dokument quasi zurück. War das fürchterlich oder war das hilfreich und schön? Schön ist jetzt ein bisschen Fishing for Compliments.
Ich erzähle vielleicht mal, wie das für mich war, als ich die Datei, wir haben sie ja geteilt, weil das fürs Word-Programm, glaube ich, auch einfacher zu handeln war, wenn wir nicht so eine Riesenwurst mit so vielen Kommentaren drin haben. Und als ich sie zum ersten Mal geöffnet habe, ich habe normalerweise so eine Einstellung in dem Word-Programm, wo man nebenan in so eine Art Sprechblasen die Kommentare sehen kann. Und es war einfach so, dass ich schon auf der ersten Seite nichts mehr gesehen habe. Ich wusste nicht, worauf sich welche Sprechblase bezieht, weil alles irgendwie rot war und verbunden war mit diesem Text. Und ich dachte, hä, das gibt's ja nicht, oh Gott. Und dann habe ich einen anderen Anzeigemodus gewählt. Und bei diesem Anzeigemodus sieht man dann direkt im Text, wo was sozusagen gestrichen und nicht gestrichen ist und so weiter. Und die Kommentare erscheinen halt auf der linken Seite. Und da ist auch in einem kleinen Fenster angezeigt, wie viele Eingriffe in diesen Text sozusagen in dieser Datei stattgefunden haben. Und ich habe diese Datei dann, also diesen Modus verändert und dann zählte dieser Zähler halt so hoch. Und irgendwann waren es halt über 6.000 Eingriffe.
Oh Gott, auf der ersten Hälfte. Mir alles so leid. In der ersten Hälfte, oh Gott.
In der ersten
Blut
Hälfte.
An den Händen. Das ist schrecklich.
Und was war gesagt, dann?
Wie fühlte sich das an?
Ich habe mich da total erschrocken, weil ich dachte, oh my fucking God. Und dann habe ich habe gedacht, es gefällt überhaupt nicht. Ich habe alles falsch gemacht. Ich kann einfach nicht schreiben. Und leider muss alles umgeändert werden. Und ich weiß nicht, wir haben uns ja am nächsten Tag dann gleich gesehen auch. Und ich habe mir dann die ersten, ich weiß nicht, 80 Seiten oder so oder 100, was ich auch immer da geschafft habe, an diesem einen Tag durchzugucken. Und habe anhand deiner Kommentare und Eingriffe gesehen, dass du die Hauptfigur verstanden hast, dass du sie magst, dass du den Text irgendwie dem Text zugeneigt bist und dann habe ich halt dadurch, dass ich das halt erkennen konnte, habe ich halt gemerkt, Es geht darum, Gedankenimpulse zu setzen und den Text noch besser zu machen, als er jetzt ist. Und ich sag mal, ist ja auch mein erster Roman. Ich war noch nie in so einer langen Textwurst gefangen. Ich habe halt auch den Überblick verloren. Es gab lose Enden. Es gab an manchen Punkten vielleicht Gewichtungen, die falsch gesetzt waren von mir oder so, was ich nicht erkennen konnte. Und durch deine Kommentare und auch Vorschläge oder Hinweise habe ich eigentlich immer mich motiviert gefühlt, es besser zu machen. Es gab eine Phase in der Mitte des Lektorats, also wo ich dachte, es hört ja gar nicht auf, es wird ja hier gar nicht weniger mit diesen, es sind ja immer noch 3000 Kommentare. Und da gab es kurz mal wirklich so den Moment, wo es bei mir gekippt ist, wo ich dachte, ich kann einfach nichts und man muss, aber der Zweifel begleitet mich ja halt auch schon seit der allerersten Seite im Grunde genommen. Und lässt sich auch nicht so ich weiß nicht, ich habe ja auch das Jahresstipendium vom Deutschen Literaturfonds für diesen Text bekommen und so. Und trotzdem denke ich halt, ja, ach, so toll kann er nicht sein und so. Und da ist der Zweifel ist irgendwie immer größer und der ist wie so ein Schleifstein, an dem ich irgendwie mich abarbeite. Und hoffentlich wird alles dadurch irgendwie besser, aber ich kann es halt nicht mit Sicherheit sagen. Und man verliert halt den Blick für das eigene. Und deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann, der von außen drauf guckt und der oder die einem Hinweise geben kann, ja, den eigenen Text noch mal besser zu verstehen.
Klar, und ich würde ja auch denken, also gerade was du mit den Zweifeln sagst, dass ich ja eher Angst hätte und selber wieder große Skepsis Texten gegenüber, die völlig zweifelsfrei entstanden sind. Danach könnte man vielleicht Literatur sogar mal sortieren, weil ich glaube, fast alle große und tolle und interessante Literatur ist ja auch eine, die irgendwie um ihre Mittel kämpft und das alles gar nicht so ganz genau weiß, weil sie vielleicht auch irgendwie Ambivalenzen erzeugt und so weiter. Und also meine Ansicht vom guten Lektorat wäre schon, dass viele, viele Fragen gestellt werden und auch Kommentare einfach gemacht werden, ohne dass jetzt die ganze Zeit alles in den Boden gestampft wird, wüst, sondern dass einfach so eine Art Subtext da ist, wo die ganze Zeit gesagt wird, guck dir an, was du da gerade machst und ich spiegel dir das jetzt hier und das kannst du noch sehen und das kannst du noch sehen. Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen, wenn man möchte. Und soll sich die Autorin oder der Autor dagegen entscheiden oder dafür entscheiden. Und das finde ich eigentlich das Ideal, auch wenn es natürlich zeitlich ganz oft überhaupt nicht so hinhaut. Und das war in dem Fall schön, dass wir das irgendwie auf so eine Weise hinkriegten und das so toll hin und her spielen konnten.
Ja, also auch das begreife ich ehrlich gesagt als einen Luxus, denn wenn ich mir überlege, also die meisten Verlage machen ja immer mehr Bücher anstelle von immer weniger, weil der Markt ja immer kleiner wird oder so. Und das bedeutet für die Lektoren ja auch immer weniger Zeit für das Einzelne zu haben. Und dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, meinen Text durchzuackern, fand ich dann schon erstaunlich. Und auch vor allem, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und was ich so eine gute Erfahrung fand, dass wir uns auch persönlich gesehen haben und in meinem Arbeitsraum da 2 Tage versackt sind und überall Post-its rangeklebt haben, was noch nicht stimmt. Also ich habe ja an meiner einen Wand in meinem Arbeitsraum habe ich sozusagen jedes Kapitel mit einer Karteikarte aufgehängt. Das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Und davor standen wir einfach und haben alles, was noch nicht stimmt, halt mit so Post-it-Zetteln irgendwie benannt. Und das war für mich auch in den Wochen und Monaten, nachdem du wieder weg warst, neben der eigentlichen Datei und deinen Anmerkungen in der Datei, waren das auch immer wieder so Punkte, wo ich mich auch immer wieder an dieses Gespräch zwischen uns und an dieses Suchen nach, was ist die Hauptlinie, was ist der Inhalt, wie geht es weiter, was wollen wir erzählen oder was will ich erzählen. Das hat mich daran erinnert und das hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Es war wie so in dem Falle so ein gelber Post-it-Faden, der sich dadurch mein Überarbeiten gezogen hat.
Ich fand das Zimmer total beeindruckend, weil ich so das Gefühl hatte, was du vorhin gesagt hast über diese Routinisierung und so. Ich hatte ja einfach den Text gelesen und kannte dich und war dadurch schon ziemlich in dieser Welt drin für meine Gefühle. Und dann kommt man plötzlich in so ein Zimmer und das Zimmer ist tatsächlich so die Welt des Romans, weil da also jetzt auch wieder für die Hörerinnen und Hörer, da hängen einfach Landkarten und sind Aquarelle von bestimmten Protagonistinnen gemalt und sind Erinnerungsstücke und sind einfach sehr merkwürdige Gegenstände und so weiter. Und es war irgendwie wunderschön und gleichzeitig hatte ich auch so das Gefühl, da hat Karen gefunden, wie sie es macht. Da hat sich so ein Schutzkokon quasi geschaffen. Lass mich damit jetzt tatsächlich nochmal vom Roman wegspringen. Und wir haben ja auch hier dieses kleine Ritual, dass man tatsächlich erzählen soll, was man in letzter Zeit gelesen hat, was einen interessiert. Das werde ich dich auch noch fragen. Aber mit diesem sich überhaupt so ein Ritual schaffen und so, habe ich vorher noch eine ganz andere Frage, die jetzt irgendwie total reinkommt von der Seite. Hast du sowas wie Schriftstellervorbilder? Große Frage.
Ja, sehr große Frage. Also ich bin dadurch, dass ich erst so spät in meinem eigenen Leben zur Literatur gefunden habe und auch zu einem anderen Lesen gefunden habe, ich sag mal, nicht besonders literarisch, nicht besonders gebildet. Aber ich habe schon immer gemerkt, wenn mir Literatur besonders gefällt oder und dann habe ich mich gefragt, warum und da gab es immer wieder so kleine Bücher, die dann, oder was, es gab immer wieder Bücher, die an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben sowieso ein Hebel umgelegt haben oder so. Und es ist aber auch ein bisschen so, dass ich mit jedem Buch, was ich gerade lese, mich immer wieder neu verliebe in das Buch. Und also wenn ich mich verliebe, also oder wenn ich lese und es gut finde, dann verliebe ich mich meistens für den Augenblick des Lesens in das Buch und meistens dann auch zu einem bestimmten Anteil in die Autorin oder den Autor mit. Mhm. Oder in meine Projektion dessen, wie der oder diejenige ist. Und also eine, ich fange jetzt mal so ganz früh an, also Astrid Lindgren mhm. ist eine Autorin, die mich in meiner Kindheit, durch meine Kindheit begleitet hat und in ihre Figuren, da wusste ich natürlich noch, ich wusste schon, dass es eine Autorin ist, die das Buch geschrieben hat, aber so in diese Figuren habe ich mich schon wahnsinnig verknallt. Und ich denke, dass es halt für Mädchen und nicht so viele Figuren gibt in den klassischen Kinderbüchern, die einen inspirieren und die einem Lust machen, anders zu sein oder seinem Instinkt zu folgen oder wie auch immer. Und für mich waren Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter schon zwei große Helden meiner kindlichen Leserschaft sozusagen. Hä, nee, kindliche Leserschaft, das ist ja ein Quatschsatz.
Naja, und Astrid Lindgren dann irgendwann auch.
Ja, genau. Und ich habe dann irgendwie sehr lange eigentlich sehr unbewusst gelesen. Also später habe ich halt viel, ich bin in den Buchladen gegangen, habe geguckt, was liegt denn da? Und dann gab es eine Phase in meinem Leben, in der ich studiert habe und vielleicht nicht das Geld hatte, mir Hardcover zu kaufen, sondern eher Taschenbücher gekauft habe oder mir Sachen ausgeliehen habe. Und dann war das Leseverhalten eher so, was kriege ich oder was wird mir da angeboten? Mhm. Und das hat sich jetzt so in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren nochmal verändert, also dass ich mehr gezielt auswähle und gucke, was will ich lesen. Und ich suche immer noch nach mehr weiblichen Vorbildern. Also ich habe vor 3 Jahren ein Interview gehabt, in dem ich gefragt worden bin zum Begriff Écriture féminine. Und dann bin ich erstmal aufgestanden und vor mein Bücherregal gegangen und habe alle Bücher, die Frauen geschrieben haben, so rausgezogen so ein bisschen, damit ich so ungefähr mal sehe, was steht da eigentlich von Frauen. Und dann habe ich gemerkt, das sind erschreckend wenig. Und ich kam dann so auf so ein Verhältnis von 70, 30, 80, 20 irgendwie. Und also 70, 80 Männer, 30, 20 Frauen. Und bin dann in den Buchladen gegangen sofort und habe gesehen, dass das Verhältnis da sehr ähnlich ist und habe mich dann total erschrocken und habe gedacht, das muss man jetzt muss man eigentlich viel mehr Frauen lesen. Und seitdem beschäftige ich mich mehr mit Autorinnen und kaufe auch bewusst vorzugsweise Bücher von Frauen. Und das hört sich jetzt vielleicht sexistisch an, aber ich denke mir, solange der Kuchen nicht halbe verteilt ist, kann man auch mal den Teil unterstützen, der vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist oder so. Du hattest mich nach Vorbildern befragt. Ja. Und da stimmt es. In dem Moment, wo man sowas trifft, und da ist auch Geschlecht und so weiter alles egal, weil man auf etwas so Beeindruckendes stößt. Mich hat zum Beispiel, um ein Buch mal zu nennen, von Agota Christoph, Das große Heft, hat mich wirklich aus den Angeln gehoben.
Ja, das und ist mir mich, auch so. Das mich ist hat für, ich habe das auch dieses Jahr gelesen und es war... Entschuldigung, jetzt mische ich mich sofort ein, weil ich so begeistert von diesem Buch bin, aber das hat mich weggesprengt. Das war wirklich ein Buch, das keine Grenzen mehr kannte, weil ich so etwas noch nie vorher gelesen hatte und wirklich da saß und dachte, was ist das denn? Wie kann man so etwas schreiben? Aus was für Erfahrungen heraus? Und es war so fremdartig. Entschuldigung, jetzt greife ich dir vorweg. das ging dir das irgendwie auch so mit diesem Buch, oder?
Ja, mir ging das genauso. Ich hatte auch vorher noch nie sowas gelesen. Was mich halt so wahnsinnig beeindruckt hat, ist diese Einfachheit der Sprache im Grunde genommen. Ne? Die Sätze sind ja sehr einfach konstruiert, aber so klug. Und diese Erzählwucht und die Perspektive, also... ich fand halt, sie hat so einen universellen Blick auf das, was sie erzählt. Also wenn sie über den Zweiten Weltkrieg schreibt, ist das der große Krieg oder die Hauptstadt ist die große Stadt oder dadurch bekommt das halt auch so eine Zeitlosigkeit. Man kann das heute irgendwie immer noch genauso lesen wie wahrscheinlich, wann ist es erschienen, weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, in den 80ern kann das sein.
Ich glaube auch, dass es in den 80ern ist, aber ich weiß es auch überhaupt nicht. Und irgendwie spielt es für dieses Buch auch vielleicht gar nicht so eine Rolle. Das ist, es ist tatsächlich wie so ein Mythos oder so. Es ist ein Text, der so völlig aus Zeit herausragt.
Es ist ja so, dass jeder Text trifft immer auf den Assoziationsraum der Leserschaft. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Allein wenn wir beide dasselbe Buch lesen, haben wir ja ganz unterschiedliche Motivationen weiterzulesen oder Assoziationsräume, die aufgehen bei uns. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, sie hat so mit dieser einfachen Sprache sprengt sie irgendwie diesen Raum bei jedem auf. Also jeder kann Zugang haben zu diesem Text und kann sich eine Frage über... Moral stellen, kann sich eine Frage stellen über Recht und Gerechtigkeit und über Mitwisserschaft oder Widerstand oder ich weiß auch nicht, da gibt es ja vielfältige Begriffe, die einem so entgegentreten können beim Lesen von dem großen Heft. Und also ich weiß nicht, ich fand das irgendwie auch so, dass es sozusagen das Heft ist, in das zwei Brüder schreiben. Und dann hat man ein Buch vor sich, das so heißt, das große Heft, man liest das. Also so das eröffnet auch nochmal auf der formalen Ebene sowas, was mir gefallen hat, was rund ist, was so wie so ein, ich finde keinen Hebel, um zu sagen, da bohre ich meinen Kritikfinger rein oder so.
Vielleicht ist das für dich auch ein Maßstab tatsächlich. Die Leute haben ja unterschiedliche Maßstäbe für das, was für sie große Literatur wäre. Und ein anderer Text, den du jetzt vorher schon genannt hattest, weil wir immer so ein bisschen danach fragen wollen, was in letzter Zeit gelesen wurde, und der war auch ein ganz bisschen so, dass der so archaisch ist und so unglaublich wuchtig und so groß. Willst du mal erzählen, was du in letzter Zeit gelesen hattest?
Ich war als Gastkritikerin eingeladen in Frankfurt, Literatur zu dem literarischen Quartett Schöne Aussichten heißt es, mit drei Kritikerinnen. Und jeder darf da ein Buch vorschlagen. Und es gibt ein Buch, was immer, also es nennt sich auf dem Prüfstand. Das wird von den Kritikerinnen vorgeschlagen. Und man überprüft im Grunde genommen ein schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten erschienenes Werk nochmal, ob hat es heute noch Bestand. Und diesmal war vorgeschlagen von Christoph Ransmeyer Die letzte Welt. Mhm. Ich kannte das Buch nicht. Ich habe von Christoph Ransmeyer noch nichts gelesen gehabt. Das wird sich jetzt ändern, denn ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Buch. Es hat mich regelrecht, also es hat mich so geplättet. Ich war von der ersten Zeile an, war ich sofort angeschaltet und war sofort, ich will das lesen. Und die Geschichte basiert auf Ovids Metamorphosen, die ich nicht gelesen habe. Und muss man auch nicht. Also man muss da gar keine Berührungsängste haben. Und es ist ein völlig zeitloses Leseempfinden, denn die Figuren arbeiten sich durch alle, ich weiß auch nicht, es ist so wie, ich habe es in Frankfurt habe ich gesagt, vierdimensionales Lesererlebnis. Also es tauchen, man denkt immer, man ist im antiken Rom und dann kommt auf einmal aber ein Filmprojektor vor oder Strom oder dann auf einmal gibt es irgendwie den deutschen Thies, der von den Inseln, von den ostfriesischen Inseln kommt und der von seinem Erlebnis im Krieg und den Lagern berichtet. Dann denkt man, das muss ja nach 45 sein. Und so ist man permanent hin und her geworfen, aber nicht auf eine schlechte Art. Also so, dass man so denkt, ich kann dem Text nicht vertrauen und dem Autor nicht vertrauen, sondern auf eine wahnsinnig intelligente, philosophische und gute Art. Also da ist ein Werk entstanden, das zeitlos ist im besten Sinne und hochaktuell durch alle Zeit hindurch. Und eine absolute Leseempfehlung von mir.
Ja, und es ist ja auch wirklich ein Buch, das eben auch auf irgendeine Weise wieder ein politischer Kommentar ist. Und gleichzeitig ist es aber eben in ein völliges polyphones Meer von Versatzstücken eingebettet, was da alles vorkommt und nebeneinander stehen kann. Und man betritt tatsächlich so eine ganze Welt in einem einzigen Roman. Und das ist, glaube ich, total beeindruckend daran. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch was dich sehr interessiert.
Ja, also ich habe es ja auch angedeutet mit meinem eigenen Roman irgendwie, dass ich so ein bisschen aus der Kurve getragen war, 2015, 2016, so von den Ereignissen in der Welt, in der wir halt ja permanent ausgesetzt sind. Und meiner Form darauf zu reagieren, also es gibt Menschen, die haben unglaublich gutes Talent darin rein zu zoomen und die nehmen dann einen aus dem zeitaktuellen Ding, eine Figur oder ein Fünfer-Set oder was auch immer an Figuren und zoomen da ganz doll rein und es entsteht trotzdem ein weltbewegender und relevanter Text. Und diese Begabung habe ich vielleicht nicht, also ich bin irgendwie immer weiter rausgezoomt in meinem, weil ich immer mehr, ich hatte das Gefühl, ich brauche mehr Abstand, um es zu verstehen. Die Welt ist so kompliziert und so, die Dinge sind so global miteinander verwurschtelt alle. Wie kriege ich einen Überblick? Und ich bin auf der einen Seite rausgezoomt, indem ich in meinem Roman einfach einen Ort erfunden habe und eine Gesellschaft erfunden habe, eine Religion erfunden habe, die es nicht gibt. Um einen Abstand zu erzeugen und reingezoomt dann in dem Sinne in diesen, indem ich da ganz nah wieder an die Figur rangehe oder so. Und das hat mir halt gefallen, deswegen gefallen mir wahrscheinlich im Moment auch Bücher besonders gut wie Die letzte Welt von Ransmeyer oder Agota Christophs Das große Heft, weil sie eben was Ähnliches machen. Also sie zoomen auf der einen Seite raus, aber dann wieder ganz rein. Und erzeugen für mich damit wie eine Mechanik, über die ich die Welt begreifen kann. Also wenn ich in Ransmeyers Buch bestimmte Passagen, die eine Kritik eines Despotenkritik oder eine Kritik an einem diktatorischen System oder so sind, oder überhaupt so, das Thema Flucht kommt in dem Roman vor. Und es wird dadurch, dass es erfundene Figuren sind, die in einer erfundenen Welt sozusagen leben, habe ich den nötigen Abstand, um es ganz nah ranzulassen. Mhm. Und wenn wir über unsere Zeit jetzt reden und über Literatur reden, also es gab ja eine Phase, in der konnten Autorinnen, ohne sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, alle möglichen Perspektiven einnehmen. Und heute sind wir in einer Zeit, wo wenn ich jetzt über Flucht schreiben würde, stünde es mir aus meiner Meinung nach nicht zu sagen, ich schreibe jetzt die Geschichte auf von einem Mädchen aus Syrien, das irgendwie abhaut und übers Meer flieht und nach Europa kommt oder so, weil das soll die selber erzählen. Und man muss ihr die Mittel in die Hand geben, das erzählen zu können. Ich kann das nicht erzählen. Ich kann noch so gut recherchieren. Ich weiß nicht, da habe ich eine Hemmschwelle. Und das ist aber auch etwas, was in mir in den letzten Jahren gewachsen ist. Also,
und dass du deswegen auch nach ganz bestimmten Weisen überhaupt suchst, wie man Welt erzählen kann auf eine angemessene Art und Weise eigentlich. Und diese Romane, die du nennst, aber auch was du selber jetzt gerade gemacht hast und machst, das sind, glaube ich, tatsächlich ja so Versuche, eine Gegenwelt zu schaffen, aus der aber im Spiegelbild, im Zerspiegelbild ganz, ganz viel klar wird über unsere Welt.
Genau. Und das andere ist halt, dass ich in Anbetracht der aktuellen Weltlage, ich aber es auch vollkommen bescheuert fände, wenn ich jetzt einen Roman schreibe über, ich weiß nicht, über ein Tinder-Date oder so. Das ist wahrscheinlich auch kein Romanstoff, aber verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also ich meine, wir haben ganz andere Probleme als das, was uns in den gelackten Oberflächenprofilen auf sämtlichen sozialen Medien vielleicht an erster Stelle sogar präsentiert werden möchte oder so. Und diese sogenannten First World Problems, wir fühlen uns vielleicht auch unwohl und beschäftigen uns permanent mit der Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder so. Aber wir sind auch bequem.
Ja, also ich würde dann ja schon denken, wahrscheinlich kann man auch darüber angemessen schreiben und da sozusagen vielleicht das Gelackte entweder runterreißen oder gerade auf eine Weise darstellen, dass es auch wieder wahnsinnig viel zeigt und so weiter. Aber wahrscheinlich gibt es gerade tatsächlich so eine Sehnsucht danach, genau von genau diesen Problems wegzugehen und was anderes zu zeigen.
Also vielleicht ist es ja mit meinem nächsten Buch dann auch, also mit dem, was danach kommt, dann auch schon wieder anders. Aber für jetzt und für, also mein Anspruch war halt irgendwie zu gucken, was ist das Beste, was ich jetzt zu geben habe. Und da habe ich nach versucht zu buddeln und das habe ich versucht auszugraben. Und irgendwann gibt es ja den Punkt, wo es auch so kein Zurück mehr gibt. Also ich habe mich für diese Geschichte entschieden und ich bin so und so weit mit der Geschichte gekommen. Und trotz aller Zweifel und trotz allem, was immer wieder dagegen auch spricht oder so, mache ich weiter, weil sozusagen meine Arbeit ist in diese Richtung geflossen. Und ich will ja auch was rausfinden darüber, warum und was erzähle ich irgendwie über diese Welt. Und was ich gerade noch sagen will, Entschuldigung, ich habe auch schon 2 Gläser Rotwein getrunken jetzt nebenbei. Ja, das ist gut. Was ich kurz noch sagen wollte ist, dass wenn man das wahnsinnige Glück hat oder so wie ich, mit einem Buch Erfolg zu haben, und dann wird man gefragt von Leserinnen, die das erste Buch gelesen haben, und an was arbeitest du jetzt? Und dann sage ich ja, ich schreibe gerade an meinem ersten Roman. Und dann kommt so eine Antwort, oh nee, ne? Warum denn keine Erzählung? Musstest du einen Roman schreiben? Hat der Verlag das verlangt? Und ich, nee, die Geschichte hat das verlangt. Ich konnte diese Geschichte nicht in einer Erzählung erzählen. Es musste was Längeres werden.
Das ist vielleicht auch das, was du ganz am Betrieb gemeint hast.
Bei allem, was ich über diese Branche und so gesagt habe, ist das natürlich eigentlich die Branche, in der ich irgendwie sein will. Oder das habe ich mir ausgewählt. Das sagt mir ja niemand, du musst jetzt Literatur machen, du musst damit in diesem Betrieb mitmachen. Mhm. Also das mache ich freiwillig und ich mache es gerne. Und ich habe so ein großes Glück eigentlich auch mit euch. Und das ist jetzt irgendwie, man denkt jetzt so, das ist so bezahlte Werbung oder sowas, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin irgendwie bei euch, bei Hansa, gut aufgehoben, weil alles das, was ich mir gewünscht habe an Unabhängigkeit und Freiheit, ich das Gefühl habe, ihr bereitet mir eigentlich immer nur den Boden dafür. Also ihr sagt so, you're welcome, mach dein Ding. Ich sage zu euch auch immer Mutterschiff, ne? Also und das Gefühl habe ich halt auch so. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein kleiner Satellit da irgendwie draußen, der da so rumfunkt. Und ihr seid mein Mutterschiff, das so eine fixe Anlaufstation ist. Und
ja, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Vorstellung. Ich mag auch dieses Wort, wenn du das verwendest, vom Mutterschiff. Und das ist natürlich eine viel schönere Vorstellung, dass da draußen so autarke Einheiten sind, die alle für sich grübeln, wie man jetzt schreiben kann, was man machen kann. Und es in Verlagen auch eigentlich darüber nachgedacht wird, was da passieren könnte und wie es weitergehen könnte. Und natürlich auch irgendwie mit ökonomischem Druck und allem, was dazugehört. Aber irgendwie vielleicht nicht nur. Und deswegen hast du das Gefühl, viele Leute sind da schon irgendwann zynisch geworden und machen da einfach nur noch mit und es läuft halt so vor sich hin. Oder viele Leute haben immer noch diese Momente, die du beim großen Heft und bei der letzten Welt hattest, dass es ihnen um was geht, dass da irgendwie Größe drin ist und Schönheit und so weiter. Ist das ein zynischer oder ein unzynischer Betrieb?
Ich finde, es ist ein unzynischer Betrieb. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass ich gar nicht so involviert bin. Also ich halte mich von ganz vielen Sachen auch so fern. Aber alle, die ich getroffen habe und auch habe ich gespürt, dass alle eigentlich sehr auf der Suche sind nach dem Bedeutsamen und nach dem Bewegtsein also sich bewegen lassen können von Literatur. Und ich weiß gar nicht, wie das sich als Kritikerin anfühlt, so viele Bücher lesen zu müssen auch, um einen Überblick zu erhalten, was ist jetzt gerade alles eigentlich aktuell erschienen oder so. Es muss irgendwie auch ein ganz schöner Lesestress sein. Glaube ich doch, dass bei allem, bei der ganzen Flut suchen, glaube ich, alle immer nach dem Besonderen oder nach dem, was wo das Herz sich anschließen kann, wo der Geist sich anschließen kann, wo man im besten Falle nicht nur sich selbst erkennt, sondern wo man etwas Neues kennenlernt und noch lernt. Also da bin ich immer wahnsinnig dankbar, wenn ich irgendwie Bücher lese, die mich herausfordern, wo ich die Brillanz eines Geistes, wo die Bildung und irgendwie einfach noch so ein extra Raum auf, so eine Metaebene aufgeht, die ich alleine nicht aufmachen könnte. Und da trifft sich dann was, also wie ich jetzt vorhin bei der letzten Welt, da war ich einfach so unfassbar beeindruckt von einem Autor, der so viel Wissen hat und so viel Bildung und philosophische Bildung auch, die er so auffächern kann. Dann entsteht irgendwie eine Ehrfurcht und das ist dann etwas Herausragendes, etwas Besonderes, wenn man vor jemandem einfach so den Hut ziehen kann und sagen kann, Wahnsinn.
Das hast du sehr schön gesagt und ich fand das war, glaube ich, ein sehr schönes, fast letztes Wort von dir dazu.
Lass mich Soll ich davon noch was vorlesen aus von Ransmeyer?
Genau, das wollte ich dich jetzt fragen, ob du eine Stelle hast, die dir wirklich, wo du einfach gerne nochmal sagen wolltest, dass das was war, was dich getroffen hat und berührt hat.
Es gab sehr viele Stellen, wo ich dachte, die ist es jetzt. Und ich habe mich dann aber heute dafür entschieden, dass ich einfach den Anfang vorlese. Weil ich glaube, das, was mich da reingesogen hat, auch klar wird, auch wenn man jetzt erstmal nur eine halbe oder eine Seite, also ja, eine halbe Seite hört, um irgendwie rauszufinden, ist das überhaupt was für mich, was die Sprache angeht oder so. Weil es kann ja auch, könnte ja sein, dass das jemand abschreckt. Ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal anfangen?
Ja, mach einfach mal. Finde ich toll.
Ein Orkan. Das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht. Ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang. Ein Orkan, das war das Schreien und das Weinen im Dunkel unter Deck und der saure Gestank des Erbrochenen. Das war ein Hund, der in den Sturzseen toll wurde und einem Matrosen die Sehnen zerriss. Über der Wunde schloss sich die Gischt, ein Orkan, das war die Reise nach Tomi. Obwohl er auch tagsüber und an so vielen immer entlegeneren Orten des Schiffes aus seinem Elend in die Bewusstlosigkeit oder wenigstens in einen Traum zu flüchten versuchte, fand Kotter auf dem Ägäischen und dann auch auf dem Schwarzen Meer keinen Schlaf. Wann immer seine Erschöpfung ihn hoffen ließ, drückte er sich Wachs in die Ohren, band sich einen blauen Wollschal vor die Augen, sank zurück und zählte seine Atemzüge. Aber die Dünung hob ihn, hob das Schiff, hob die ganze Welt hoch über den salzigen Schaum der Rute hinaus, hielt alles einen Herzschlag lang in der Schwebe und ließ dann die Welt, das Schiff und den Erschöpften wieder zurückfallen in ein Wellental, in die Wachheit und die Angst. Niemand schlief.
Dankeschön, Karin. Danke für diese sehr schöne Florian. Zeit. Genau.
Tschüss.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.